Wenn der Typ die richtige Karre unterm Arsch hat, dann kann der Weltmeister werden.
Alter, ich hab Timo Glock und Adrian Sutil verwechselt. Eieiei.
Da kommt der George da reingerasselt.
Toll, Benvenuto, al ragazzo di Monza. Was hat der dazu so?
Meiner Meinung nach gar nichts. Da kommt viel lustiges Zeug bei raus.
Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan Podcast auf meinsportpodcast.de mit Marc und Manu. Hallo und ein hartes Willkommen bei dies herrlich Aflevering zu einer neuen Ausgabe des Formula Nerd Fan Podcasts. Ja, wir sind ein bisschen später dran. Wir haben natürlich eine großartige Reise hinter uns nach Sandfort. Und auch wenn ja zum Aufnahmezeitpunkt schon das Rennwochenende in Monza läuft, wollen wir euch natürlich noch eine schöne Folge über Sandfort bieten und auch ein bisschen die Reise-Experience mitteilen. Und ja, in dem Sinne starten wir auch direkt rein mit einer altbekannten Frage, obwohl ich ja eigentlich auch weiß, Marc, wie hast du das Ganze verfolgt?
Ja, ich würde sagen, ein paar Zentimeter rechts von dir auf dem Arena Out Grandstand.
Oft mit einem Heineken in der Hand.
Ja, um nicht zu sagen, so gut wie immer. Ja, doch, also wie wir ja auch schon angedeutet hatten in den letzten Folgen ja quasi schon, ne, wir haben es ja schon ein bisschen länger auch angekündigt, wir waren tatsächlich in Sandfort vor Ort. Diesmal auch Grandstand-Tickets, also feste Plätze, wo ich auch sagen muss, das hat sich gelohnt. Mhm. Nicht, dass es da auch gute Plätze zum So-Schauen gibt bei den billigeren Tickets, ja. Aber man hat schon deutlich weniger Stress, wenn man feste Plätze hat und sich dann zwischendurch immer mal Kaltgetränke holen kann, ohne dass irgendjemand seinen Platz bewachen muss. Genau, wir haben uns gedacht, wir starten einfach mal in den Podcast mit, nicht mit der sportlichen Analyse, sondern einfach mal mit unserer Reise-Experience nach Sandfort und geben euch mal so einen kleinen Überblick, wie es denn ist, so ein Formel-1-Wochenende. Also wir hatten es ja in dem Podcast jetzt auch schon ein paar Mal, aber einfach so unsere Eindrücke zu Sandfort. Und ich glaube, würde ich erstmal sagen, so overall, um direkt mal eine Wertung abzugeben, Frage an dich. Was war so die Overall Experience? Was würdest du sagen? Gut, schlecht, geht besser oder was würdest du dem Ganzen für eine Note geben?
Also ich kann natürlich auch Vergleiche ziehen zu Spielberg 2021 und Budapest 2023 und was natürlich auch wichtig ist, wahrscheinlich für euch auch die ganze Sache mit der Anreise, wie funktioniert das? Mhm. Und ich glaube, das ist ein großer Punkt, was vielleicht auch viele daran hindert, die sagen, ach, wenn ich dann noch ewig zu der Strecke fahren muss, ist viel los, ewige Wartezeiten an Bahnhöfen etc. Und man kann ja direkt sagen, also wir hatten eine Bleibe bei in Amsterdam Sloterdijk und der Max Express ist alle 5 Minuten dort am Bahnhof vorbeigefahren. Man konnte auch wirklich problemlos zusteigen. Es gab sehr wenige Wartezeiten, auch finde ich am Rennsonntag, dass es alles sehr unproblematisch war. Und dann sind wir etwa 40 Minuten zu Sandfort am See gefahren, dann noch einen ordentlichen Fußmarsch zur Rennstrecke. Aber alles schön am Strand, ist natürlich eine herrliche Kulisse. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und allein das gibt Pluspunkte meiner Meinung nach. Und dann natürlich, wenn man ankommt auf dem Renngelände, mir kam es sogar noch größer vor als auf den anderen Rennstrecken. Erstmal eine riesen, ich sag mal, Festival-Arena mit der Bühne, wo auch direkt, glaube ich, Nico Hülkenberg auf der Bühne war, als wir reingekommen sind am Freitag, was natürlich auch überragend war. Und dann ging es allerdings von dieser Fanzone nochmal runter. Und dann kam wirklich erst der Bereich, wo die ganzen Essensstände waren mit einem riesigen Sitz- und Stehplatzbereich in der Mitte. Außenrum alles sehr, sehr weitläufig. Mussten erst mal gucken, wie wir überhaupt zu den Grandstands konnten, weil alles so groß war. Aber dennoch organisatorisch alles hervorragend gelöst. Und ich muss wirklich auch sagen, und es bestätigt ja auch, dass wir an den Tagen immer bis abends da waren und jeden DJ, jede Band mitgenommen haben, um dort zu feiern. Ja. Es war wirklich ein absoluter Genuss. Und ich würde auch sagen, stimmungsmäßig der beste Grand Prix. Natürlich Österreich damals als Überraschungseffekt, muss man natürlich dazu zählen, war auch überragend. Ungarn fand ich auch klasse. Da hatten wir allerdings keine Sitzplatztickets, ne? Ist auch nochmal ein Unterschied, aber hier jetzt diese ganze, das ganze Abenteuer, Festival-Feeling, geile Stimmung, schöne Plätze und super schönes kaltes Bier. muss ich wirklich sagen, das war, glaube ich, meine beste Formel-1-Erfahrung bisher.
Ja, da muss ich sagen, kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also wirklich die Organisation, wie du schon gesagt hast, das hätte man kaum besser organisieren können, ne? Also das ist einfach wirklich hammermäßig gut organisiert. An den Bahnhöfen wurden auch immer nur so viele Leute zu den Gleisen gelassen, dass in den Zügen selbst kein Gedrängel entsteht. Vorher alles gesittet in kurzen Warteschlangen, aber durch die hohe Taktung der Züge hat man eh nie lang gewartet. Ja. Und dann ist das sogar eine ganz gute Option, dass man die Leute so quasi vor sich selbst schützt, so nach dem Motto, hey, wenn man jetzt hier kurz cut, der Zug ist fast voll. Dadurch wurde dann auch immer noch Platz gelassen für die ein, zwei Stationen, die nach uns noch angefahren wurden. Stimmt. Weil wir hatten anfangs so ein bisschen die Befürchtung, weil wir hinter Amsterdam Hauptbahnhof waren, dass im Hauptbahnhof so viele zusteigen und wir nicht mehr in die Züge kommen. Aber das haben die alles mit eingeplant. Wo ich halt sagen muss, ist krass, dass ein Veranstalter wirklich an so kleine Details auch denkt. Also sollte man ja eigentlich von ausgehen, aber ist ja de facto eigentlich nie so. Und dann, ja, den kurzen Beachwalk, den man jeden Morgen hatte, der manchmal auch ganz gut getan hat, um so die letzten Katerreste vom Vortag auszuschütteln.
Ja. Es sei denn, man dreht vorne direkt am Glücksrad und gewinnt noch diverse Schnäpse, die nach Himbeer und Lagritz schmecken. Boah. Ich persönlich fand es ja sehr lecker, weil ich auch Lagritz mag, aber ich glaube, bei euch hat das nicht so gut getan.
Ich habe mit dem gekämpft. Und musste dann natürlich leer werden, bevor man zur Strecke rein kann, weil man, anders als in Österreich, vielleicht das, man muss auch kleine Negativsachen sagen, anders als in Österreich konnte man nichts mit reinnehmen. Stimmt. Also man konnte...
Guter Punkt, ja.
Ja, man konnte nicht einfach Bierdosen oder Essen oder ähnliches durfte man nicht mit reinnehmen. Einmal wurde uns sogar Sonnenspray weggenommen, wo ich auch sage, so, weiß ich nicht.
Also, eigentlich auch nicht wirklich stand, dass man die nicht mitnehmen darf. Also das fand ich dann ein bisschen willkürlich, weil wir ja auch immer einen Rucksack dabei hatten, wo wir dann auch für den Regen gerüstet waren natürlich, dann nochmal ein Pulli oder ein Hoodie, weil ich sag mal so, die 19, 20 Grad waren doch dann überraschend warm in der Sonne, dass man im T-Shirt die meiste Zeit da auch sitzen konnte. Hat man dann den Rucksack auch nicht immer so detailliert durchgesehen und dann eben die Sonnencreme, die außen angebracht war in dem Fach, hat man dann eingesackt. Also weiß ich nicht, also das fand ich ein bisschen willkürlich, das Ganze. Da muss man ein bisschen Glück haben, je nachdem, wer da vorne kontrolliert. Und auch, das kann man ja mal so sagen, was die Zugänge der General Admission angeht. Info oder hatten gedacht, dass man quasi mit höherpreisigen Tickets wie unsere dann auch zu den General Admission Plätzen konnten und durften dann auch mal kurz mal schauen neben uns bei der General Admission in der Kurve beim Porsche Supercup, wo auch direkt einer abgeflogen ist ins Kiesbett, wo wir dann mal so ein bisschen näher noch den Sound genossen haben. Muss ich auch sagen, Porsche Supercup hat mich auch nochmal mehr zum Fan gemacht, so ein bisschen, weil das wirklich gerade soundtechnisch sehr, sehr geil war. Auch schöne Rennduelle auf der Strecke. Kann ich nur empfehlen. Und wir hatten ja auch ein bisschen die Sorge, da wir keine Formel 2 oder Formel 3 dabei haben, dass das sonstige Rahmenprogramm ein bisschen nachlässt. Aber kann ich sagen, war jetzt nicht so. Hat Spaß gemacht, F1 Academy und Supercup, ja. Und genau, zurück kurz zu den, diesen Kontrollen, die dann nicht ganz so konsequent sind oder manchmal eben zu konsequent, da muss man eben gucken. Also ich würde empfehlen, einfach gar nichts, was irgendwie kritisch ist, mitzunehmen. Was aber geht, ist sind beispielsweise Powerbanks, da haben sie gar nichts gesagt.
Genau, ja, das ist so ein bisschen, ja, aber also auch wenn der Rucksack nicht quasi durchgeguckt wird, wenn man da jetzt 4 Liter Bier drin hätte, das wäre auf jeden Fall aufgefallen, allein schon vom Gewicht, weil die nehmen den auf jeden Fall einmal in die Hand. Das war ja in Österreich damals anders. Da haben wir ja wirklich den Rucksack mit Bierdosen vollgeladen oder an sich auch mit Getränken. Und haben dann, klar, irgendwann steigt man dann um, wenn alle Getränke im Rucksack warm geworden sind, so. Aber in den Niederlanden, und das ist ja eigentlich auch fair, muss man ja dann auch wieder sagen, das ist ja auf allen Festivals, Konzerten oder Großveranstaltungen so, dass man jetzt nicht so alles von zu Hause mitbringt. Man geht ja auch nicht ins Fußballstadion und packt erstmal sein Bierchen von zu Hause aus. Also eigentlich hat es mich in Österreich, hat es uns ja sogar überrascht, dass wir das durften damals. Ja, aber das scheint wohl jetzt nicht mehr so zu sein oder vielleicht einfach auch in den Niederlanden nicht so. Wobei in Ungarn, jetzt bin ich auch am Überlegen, durfte man es auch schon nicht mehr, glaube ich.
Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Ich überlege gerade, weil wir auf dem Hügel waren, ob da Leute waren, die auch Sachen, aber es gab ja auch generell Dosen auf dem Gelände, ne?
Ja, stimmt, ja, da konnten, ja. Ich glaube, doch, da hatten Leute ihr Essen ausgepackt zumindest. Ja, also ich glaube, ja, aber auf jeden Fall, das ging auf jeden Fall nicht, aber wie gesagt, war auch nicht schlimm. Vielleicht auch mal, um's preislich jetzt so einzuordnen, ein 05er Heineken hat 7,75 Euro gekostet, damit man da vielleicht auch so eine Vorstellung hat. Mhm. Wir fanden, das war okay, das war jetzt nicht besonders teuer für so eine Veranstaltung wohlgemerkt. Mhm. War jetzt aber auch kein absoluter Schnapper, muss man auch ehrlich sein.
Man muss natürlich auch sagen, generell ja. Holland auch drumherum, was das Essen angeht, eher und Trinken angeht, eher teurer als bei uns, auch eine ganze Ecke teurer, finde ich. Glaube, eine Pizza Margarita unter 16 Euro brauchst du gar nicht erwarten. Und wenn die dann auf der Rennstrecke 20 Euro kostet, finde ich das sogar relativ fair.
Ja, und ich würde auch sagen, ein 0,5er Bier war in jeder Bar teurer als an der Rennstrecke.
Ja.
Oder? Wir haben teilweise...
Stimmt. Oder? Könnte ja, hinkommen, weil wir hatten ja meistens dann 0,3er oder so, weil wir mehr...
Genau, wir hatten meistens 0,3er Bier für 6 Euro oder so. Das ist schon relativ teuer in Amsterdam gewesen und wir waren in mehreren Bars. Das war jetzt nicht einfach nur, weil wir eine falsche Bar irgendwie hatten. Mhm. Deswegen war das Bier an der Strecke fast schon billiger als in Restaurants oder Bars. Und da wieder muss man dann wieder sagen, eigentlich sind die Preise gehen klar, dann, wenn man es so sieht.
Deswegen... Ich denke, man muss generell bei einem Formel-1-Wochenende betrachten, gerade wenn man Sitzplätze haben will, man kommt da nicht günstig bei weg. Ne? Also erstmal eine Bleibe zu finden, ist natürlich auch teurer als an normalen Wochenenden. Und da haben wir auch so ein bisschen gezweifelt, wie das jetzt ist, wegen der Bahnfahrt. Die haben alle eingecheckt mit Girokarte, Visa-Karte oder was weiß ich und dann auch die Fahrten bezahlt. Ob man dann mit dem Ticket scannen konnte, aber scheinbar ging das nicht so richtig, deswegen hat die Fahrt mit der Bahn dann auch immer noch gekostet. Klar, es ist nur eine Hin- und Rückfahrt jeden Tag, von daher geht das ja, glaube 6 Euro pro Fahrt waren das von Sloterdijk. Das ist ja auch voll okay, ein sehr gutes System natürlich, wie das Ganze da funktioniert, aber generell, ich weiß gar nicht mehr, was unsere Sitzplatztickets gekostet haben, aber
wir hatten um die 500 Euro bezahlt, tatsächlich, ne?
Ja, dann noch die Bleibe, die auch in einer ähnlichen Richtung war. Für, muss natürlich sagen, wir waren von Donnerstag bis Montag dort. Also man kann schon mit vierstelligen Beträgen rechnen, die man insgesamt an so einem Wochenende ausgeben muss. Aber ich finde, wenn man sich das gönnt, lohnen sich Sitzplätze dann doch deutlich mehr als General Admission, weil das ja auch sehr unklare Plätze sind und man sehr früh an der Strecke teilweise sein muss, um sich die zu sichern. Also von daher, aber im Großen und Ganzen, und das kann man ja auch schon verraten, denke ich, haben wir ja auch vor, da es eben nur noch nächstes Jahr einmal Zandvoort gibt, dass wir das auch wieder mitnehmen wollen, weil es ist einfach eine unfassbare Atmosphäre und die ganzen Holländer. Und das ist ja auch ein Punkt, den ich an der Formel 1 sehr schätze, weil ich ja auch im Fußball unterwegs bin und den Vergleich ziehen kann. Es gibt halt gar keine Anfeindungen in der Formel 1. Jeder ist freundlich, jeder feiert in Holland gerade irgendwie Max, weil immer irgendein Lied mit ihm dann läuft und so. Und ob da Norris-Fan ist oder auch mittlerweile gab es viele Piastri-Fans, alle sind sehr friedlich. Oder seien es die Lance Stroll-Fans oder die Liam Lawson-Fans, da sagt keiner was wirklich gegen irgendjemanden. Also von daher muss ich wirklich sagen, das ist einfach nur eine geile Atmosphäre. Und die Acts am Abend jeweils waren auch sehr, sehr gut. Wo ich jetzt nicht mehr alle Namen weiß, aber dann doch sehr bekannte Künstler.
Ja, also manche hat man vielleicht schon mal gehört. Wir hatten hier, wie hieß er am Sonntag, Snolle Bollekes oder so, der mit dem nah links, nah rechts. Ja. Der war auf jeden Fall, also das ist natürlich, das kommt natürlich dann auf so eine Art Festival immer gut. Der Headliner sozusagen war Afrojack, den kennt man vielleicht auch, der war dann Sonntagabend. Wir hatten Venga Boys, hießen die. Stimmt, Freitag. Richtig, ja. Die hatten auch ganz gute Partylieder. Und jedes Mal, wenn irgendwelche DJs da am Werk waren, hat man eigentlich, also die wussten alle, was sie für eine Crowd haben. Da lief immer mindestens einmal das hier dü-dü-dü-dü. Max Verstappen. Ja, teilweise auch ein bisschen geremixed von denen, dass es so ein bisschen anders ist immer, dass jeder so seinen Style hatte, aber allen DJs war bewusst, wo die da gerade spielen und die haben die Crowd schon gut eingefangen. Dann hatten wir den Typen in dem Heineken-Haus, der zwischendurch immer aufgelegt hat zwischen den Acts. War musikalisch jetzt schon ganz gut. Für nächstes Jahr ist als Headliner Martin Garrix angesagt schon. Das ist, würde ich sagen, nochmal eine ganze Nummer über Afrojack. Und die bauen das nächstes Jahr, sie nennen es auch The Final Lap. Es wird wirklich als das letzte richtig große Event in Sandford aufgebaut. Also als ob es keinen Morgen gäbe, wird da wahrscheinlich nächstes Jahr gefeiert.
Wobei man da schauen, aufpassen dass, muss, irgendwann fahren die Züge nicht mehr nach Amsterdam,
ja,
womit wir auch eine Erfahrung machen mussten. Und ein Uber ist auch sehr, sehr schlecht am Formel-1-Wochenende, weil denen die Lizenz fehlt, um irgendwie in diese Region Zandvoort reinzufahren und nur die regulären Taxen, die dann durchaus mal saftige Preise verlangen dafür.
Ja, stimmt. Ja, Sandford genau, als autofreie Stadt, glaube ich, ne? Deswegen darf man da gar nicht so einfach reinfahren. Und auch an dem Formel-1-Wochenende, ich hatte gelesen, dass 99% von allen Leuten, die an der Strecke sind, nicht mit eigenen Autos anreisen, was krass ist. Und das 1% sind Leute, die da arbeiten, das Paddock, die Fahrer. Das heißt, du hast von den Fans quasi niemanden, der da mit Auto überhaupt anreisen darf, weil es auch keine Parkplätze gibt, ehrlich gesagt. Und aber es ist eine gute Experience und wie du gesagt hast, der Vibe war wirklich, also da muss man wirklich sagen, das liegt vielleicht so ein bisschen auch an dieser niederländischen Kultur, weil ich glaube, die sind einfach alles sehr locker drauf da es ist wirklich, haben einfach Lust zu feiern. Ich weiß gar nicht, wie oft ich für meinen Lando Norris Buckethead angesprochen wurde.
Oh ja, stimmt.
Den ich vor 2 Jahren, ja, den kann man nicht online kaufen, das ist so eine Limited Edition, die es immer nur live vor Ort gab und demnach stach der auch immer in seinem Neon-Gelb sehr raus und da wurde ich sehr oft drauf angesprochen tatsächlich. Und auch, also wirklich, da gibt's keine Anfeindungen, egal ob man jetzt Hamilton-Fan ist oder ich hatte Videos gesehen, wo als Lando Norris zum Beispiel ausgeschieden ist, die Leute, die gegenüber von ihm, wo er sich dann in die Dünen gesetzt hat auch, die gegenüber von ihm auf der Tribüne saßen, die haben dann ein Lied angestimmt und die haben dann dö, 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 Lando Norris gesungen, stark. um ihn wieder so ein bisschen aufzumuntern. Die Marshals waren immer, wenn gerade keine Rennaction war, waren die am Tanzen und am Stimmung machen mit den Tribünen, haben immer interagiert mit den Fans. Also hast du auch gesehen, dass die auch das Wochenende ihres Lebens da haben. Die hatten auch Spaß an ihrem Job. Also es war wirklich, ich habe da auch quasi die Security-Leute, die auf den Grandstands standen. Ja, wenn Musik gespielt wurde, haben die immer getanzt und so. Also es war wirklich einfach nur gute Stimmung durchweg. Und ja, alle waren dann irgendwie, ja, doch auch am Ende glücklich, weil Max Verstappen es immerhin ja aufs Podium geschafft hat. Alle haben sich für Isaac Hadjar unheimlich gefreut. Ich glaube, das wäre aber wahrscheinlich überall so gewesen, weil das einfach immer jeden freut, wenn so unerwartete Podien sind. Aber ja, Leute haben auch Ferrari-Fans getröstet oder mich als Lando-Fan. Von daher, der Vibe war klasse, die Musik war klasse, das Rennerlebnis war klasse. Einziger Nachteil, an der Strecke gab es keine Stroop-Waffles. Die werden ja immer so gehypt auf Instagram und auch von den Formel-1-Fahrern und sowas. Dass es
die aber überall geben würde.
Ja, aber die gibt es nur im Paddock.
Offiziell Paddock Club und ja. Und das war wirklich eine sehr, sehr große Enttäuschung. Wir haben das Glück gehabt, dass wir im Airbnb immer eine Packung parat hatten, um die morgens zu snacken. Aber das muss ich sagen, das hat mich auch extrem enttäuscht. Genauso wie, dass es keine Joppi-Soße gab an der Rennstrecke.
Stimmt.
Nur Mayo und den guten Hela Gewürzketchup. Zumindest hat er so geschmeckt. War auch sehr, sehr gut. Pommes so die günstigste Variante, wenn man Hunger hat. Und auch immer sehr, sehr lecker. Aber ich muss wirklich sagen, mit der Joppi-Soße und den fehlenden Stroopwafels hat mich doch sehr, sehr enttäuscht.
Ja, Abzüge in der B-Note beim Essen, würde ich sagen.
Ja, deswegen so, also ansonsten auch keine 9er-Wertung von 10, sondern nur eine 8, hätte ich gesagt.
Ja, für das Essen schon, ja. Also, man muss sagen, natürlich, das Essen war an sich schon ganz gut, ne? Die Pommes waren auch echt immer
zubereitet, lecker. Und auch relativ preiswert. Ich glaube, 4,50 Euro oder so. Ohne Dip. Soße, wie auch immer man das nennen will. Von daher, das war vollkommen in Ordnung. Und
gibt auch genug Auswahl und für jeden was. Es gab immer auch, also Pommes ist ja sowieso vegetarisch, aber man hatte eigentlich auch immer vegetarische Alternativen, sowohl bei Burgern als auch bei den Asian-Nudeln, die man dann einfach mit Mini-Frühlingsrollen bekommen hat. Mhm. Also vieles, was man gegessen hat, gab es auch immer in vegetarisch. Es gab viel Auswahl. Auch so ein paar lokale Sachen, Poffertjes zum Beispiel, wer die kennt.
Da war mir die größte Schlange tatsächlich.
Du warst
nur sehr enttäuscht, als deine Vanillekugel ein Stück Butter war.
Ja, es sah für mich aus, als ob da so eine kleine Vanilleeiskugel drauf ist, was ja auch irgendwie gepasst hätte. Aber Niederländer sind anscheinend der Meinung, dass da eine Kugel pure Butter einfach dazu gepackt wird zu den Poffertjes. Das hat mich dann noch ein bisschen überrascht, weil ich hätte gern Eis gehabt. Lecker geschmeckt haben sie trotzdem. Wie eigentlich alles an der Strecke. Aber ja, dafür, dass man wirklich auf Instagram, das ist wahrscheinlich den Leuten, weil man sieht das ja immer, die Fahrer feiern die Stroopwafels und kriegen die ja auch ständig. Und die Experten und die Leute, die da vor der Kamera stehen, denen ist das wahrscheinlich gar nicht bewusst, dass das die in den normalen Fans sonst gar nicht gibt. Ja. Weil die hypen das ja auch immer und dann wird auf Instagram 100-mal gepostet, wie cool diese Stroopwafels aussehen. Und nachdem wir am Donnerstag ja auch in so einem Laden extra Stroopwafel essen waren und wir das ja auch alle extrem gefeiert haben, war dann so die Erwartung, die nächsten 3 Tage an der Strecke, wir werden so viele Stroopwafels essen. Und dann gab es sie halt für die normalen Fans gar nicht. Das ist das ist das Einzige, wo ich sage, das hat mich schon hart getroffen, so, weil die hätte ich schon gern gehabt jeden Tag. Wir hatten sie ja dann zum Frühstück. Und auch an sich, vielleicht auch nochmal zu dem Airbnb, weil ich da gerade dran denke. Klar, das ist natürlich teurer während dem Formel-1-Wochenende, aber im Vergleich zu anderen Strecken, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt an Österreich zurückdenke, da sind wir ja sogar bis nach Graz rausgegangen mit unserem Airbnb, weil das alles stimmt. In der Umgebung viel zu teuer war. Dadurch, dass die Anbindung nach Amsterdam so gut ist und dadurch, dass Amsterdam so groß ist und so viele Menschen aufnehmen kann, sind die Preise klar teurer, aber man hat nicht diesen krassen Preisanstieg, wie man den woanders hat, weil einfach genug Kapazität da ist. Weil es gibt Leute, die sind direkt in Zandvoort, das ist dann natürlich sehr teuer. Dann die Jungs, die wir kennengelernt haben, waren irgendwo zwischen Zandvoort und Amsterdam. Und die meisten sind schon irgendwo in Amsterdam untergebracht, aber dann verteilt sich so ein bisschen. Deswegen ist es vielleicht, also in Budapest war es ja jetzt auch nicht so teuer, aus dem gleichen Grund, weil Budapest einfach als große Stadt sehr nah dran war. Man sieht schon Preissteigerungen an Formel-1-Wochenenden, aber wenn große Städte direkt in der Nähe sind, ist es nicht ganz so schlimm.
Man muss auch sagen, wir haben ja auch verhältnismäßig spät gebucht, die
Bleibe. Stimmt.
Deswegen war die Auswahl dann nicht mehr ganz so groß, aber dennoch noch vollkommen okay. Also ja, von daher kann man natürlich sagen, dass das Ganze sich wirklich gelohnt hat. Noch ein kleiner Punkt. Wir haben zwar auch schon angedeutet, dass die Züge nicht mehr allzu spät dann rüberfahren nach Amsterdam, aber euch interessiert vielleicht, was geht denn noch so in Zandvoort selbst? Und da ist ja auch gerade an der Promenade links war da noch eine schöne Kneipe. Dann gibt's auch weiter, wenn man ein bisschen einen anderen Weg geht, statt der Promenade lang, etwas durch den Ort, eine komplette Straße mit ein paar Kneipen, weil wir einmal festgestellt haben, das waren keine Kneipen, das waren irgendwie private Verandas, die so ein bisschen Stimmung gemacht haben. Ne? Und dann in Zandvoort, das ist war direkt neben dem Bahnhof, war dann auch plötzlich abgesperrt. Wir kamen aber durch, wegen für die Formel-1-Fans mit Live-Musik und allem wie so ein kleines Dorf- oder Stadtfest, sag ich mal, was auch sehr, sehr geil war. Und das ging ja auch, glaube ich, bis um 1 nachts oder so, hätte ich jetzt geschätzt. Wir haben so ein bisschen Kommt das hin. Zeitgefühl am Freitagabend verloren, muss man dazu sagen. Aber trotzdem, also da ist wirklich überall noch sehr gute Stimmung und auch selbst da, ich habe nicht einen pöbeln sehen oder irgendwie Leute, die sich daneben benommen haben, und da muss ich wirklich sagen, großes Lob auch an die Holländer dort, an die ganzen Formel 1 Fans. Das war einfach nur ein Stimmungsfestival und ja, sehr, sehr schön alles.
Ja, ich glaube, beschreibt den Overall-Vibe in Amsterdam sehr, sehr gut. Und ich meine auch, dass wir direkt nach dem Formel-1-Wochenende gesagt haben, hey, nächstes Jahr müssen wir da eigentlich noch mal hin. Mhm. Ich glaube, das sagt genug darüber aus. Und wenn ich jetzt überlege, dass es nächstes Jahr wirklich das letzte Mal ist, das ist schon echt schade. Ja, ne? Weil
sehr, sehr schade.
Von der Stimmung her, sage ich mal, war das jetzt im Vergleich zu jetzt den beiden Rennen, wo wir zusammen waren, würde ich sagen, mit Abstand das Krasseste, weil einfach viel mehr Stimmung gemacht wurde und auch viel mehr Party war an der Strecke. Die Italiener sind vielleicht so ein bisschen, sag ich mal, die behandeln Formel 1 halt wie so eine Religion. Die sind mehr so, die Niederländer sind eher entspannt, trinken und jubeln Max zu, und die Ferrari-Fans schreien dann eher so richtig ihre Ferraris nach vorne. So, für die ist das so, während dem Rennen sind die mehr so Die-Hard-Fans, sage ich mal, hatte ich das Gefühl, aber dafür sind die Niederländer dann nach dem Rennen ein bisschen mehr auf Touren, sage ich mal, weil da, also wie viele Leute auch zum Beispiel Sonntagabend noch da waren, ne? Ja, also das muss man auch überlegen, ne? Normalerweise würde man ja denken, man kauft sich die Tickets ja für die Formel 1, und ob da jetzt am Ende noch Afrojack spielt oder nicht, viele werden wahrscheinlich Sonntagabend abreisen, aber ich hatte das Gefühl, die Menge wurde nicht weniger Sonntagabend, ja, bis wirklich alles durch war. Und das gilt auch für Samstag, als nach dem Qualifying noch die Academy war, da waren die Tribünen noch fast voll, ne?
Stimmt, ja.
Muss man jetzt, ist auch nicht gegeben für die F1 Academy, dass da wirklich die Leute, nachdem die Formel 1 schon durch ist, noch bleiben, sich das angucken. Ich meine, es hat es ja auch gelohnt, weil eine Niederländerin dann sogar gewonnen hat, ja, sogar ihren ersten Rennsieg.
Ja,
aber es ist, also muss man auch wieder sagen, ganz großes Kompliment an alle Fans, die da waren, dass man dann auch dem Rahmenprogramm die Aufmerksamkeit gibt, die es verdient hatte letztendlich.
Ja, das stimmt. Da muss man wirklich sagen, also ja, ihr hört schon raus, so im Großen und Ganzen, im Fazit sind wir einfach begeistert von diesem Wochenende, sind nächstes Jahr ja wieder dabei, und
ja, wenn wir es schaffen, Tickets zu
das
bekommen,
richtig,
das könnte vielleicht schwer werden.
Das
ja,
ist richtig, ich glaube, die Jagd nach Tickets wird sehr, sehr groß sein, da müssen wir wirklich früh am Start sein, sobald wir irgendeine Info bekommen mit Vorverkauf, dass wir dann auch direkt irgendwie das Ganze bestellen. Und ja, ich denke, es ist nahezu alles gesagt. Wo du eben Monza erwähnt hast, auch diese Abenteuer, wo du beispielsweise auch in Monza warst, in Baku warst, könnt ihr auch alles nachhören in den vergangenen Staffeln. Da haben wir immer ausführliche Reiseberichte gemacht. Also hört dort gerne mal rein. Ist sehr, sehr interessant, gerade wenn ihr mal wissen wollt, zu diversen Strecken, wenn ihr dorthin wollt, wie war das Ganze. Und hier eben unser Bericht für Zandvoort. Und vielleicht sieht man sich ja im nächsten Jahr mal.
Yes.
Wir waren ja auch mit T-Shirt zu erkennen am Freitag.
Ja, es stimmt, das habe ich fast schon vergessen. Ja. Nee, wir bauen langsam ein Portfolio auf, ne? Das ist jetzt die fünfte Strecke, über die wir quasi eine Live-Review geben können. Österreich, Baku, Budapest, Monza, jetzt Zandvoort. Ja, gib uns noch ein paar Staffeln und wir haben zu jede allen Strecken im Rennkalender was.
Ja, das wäre ja was.
Na gut. Ja, manche werden vielleicht schwerer als andere. Ja. Ja, aber jetzt haben wir Zandvoort drin.
Ja, und in diesem Sinne sind wir erstmal durch mit der Berichterstattung vom Zandvoort und vom Live-Erlebnis. Aber natürlich wollt ihr noch unsere sportliche Analyse hören, und die gibt's dann im nächsten Kapitel.
Er kam als deutscher Fallschirmjäger nach England und wurde zur Legende. Der Mann, der das unmöglich Geglaubte schaffte. Versöhnung durch Fußball. In dieser Folge erzählen wir, wie Bert Trautmann nach dem Zweiten Weltkrieg in englischer Gefangenschaft zum Torwart wurde, wie er trotz Protesten zum Publikumsliebling aufstieg und wie er 1956 das FA Cup-Finale mit gebrochenem Genick zu Ende spielte. Ein Spiel, das ihn unsterblich und zu einer unserer 100 Fußballlegenden machte. Hört rein in die neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zu Kapitel 2 in der heutigen Folge zum Zandvoort Grand Prix. Und ja, wir packen das hier ein bisschen kürzer an, da ja auch schon zum Aufnahmezeitpunkt das Rennwochenende in Monza läuft und gehen eigentlich die Hauptthemen durch pro Team und packen das auch in ein kompaktes Kapitel mit den anschließenden Awards. Allerdings gibt's noch zwei Sachen zu verkünden. Da es ja auch noch News gab. Marc, da hast du zwei sehr, sehr schöne Infos.
Genau, also zum einen hat der Monaco Grand Prix verlängert, bis 2035 ist es, glaube ich. Und ja, haben wir, glaube ich, auch schon öfter dieses Jahr thematisiert, auch in der Monaco-Folge nachzuhören, ja. Was wir davon halten, ob der noch einen Platz im Rennkalender hat. Wir sind beide eher dafür. Von daher würde ich das als gute Nachricht verpacken. Gibt's, wie gesagt, verschiedene Meinungen zu, aber Monaco gehört einfach irgendwie zur Formel 1 vom Vibe her. Von daher ist das sehr schön. Und dann gab es noch die Vertragsverlängerung von Alpine mit Pierre Gasly bis 2028 auch direkt. Vielleicht, dass es dann direkt auch 3 Jahre jetzt on top sind, das ist vielleicht ein bisschen überraschend. Aber ansonsten ist es, glaube ich, nicht überraschend. Pierre Gasly konstant besser als seine Teamkollegen, auch wenn der Alpine nicht so performt dieses Jahr. Ja. Ist für das Team ein schlauer Schritt, glaube ich. Er selbst kann sich jetzt gerade auch nicht irgendwie so hervorbringen, dass ich jetzt sagen würde, es ist von ihm blöd, bei Alpine zu bleiben. Weil ich glaube, er hat nicht wirklich andere Optionen, blöd gesagt.
Aktuell, ne? Ein bisschen schwierig auf dem Markt für ihn.
Ja, und wer weiß, Alpine dann auch mit Mercedes-Motoren, ne, weil der Motor ist ja das größte Manko aktuell. Wer weiß, vielleicht läuft das Auto dann viel besser. Von daher glaube ich, für beide Seiten ein gutes Ding. Er ist der gesetzte Fahrer 1, Briatore steht sehr hinter ihm. Und ja, deswegen glaube ich, keine so große Überraschung, außer vielleicht die Vertragslänge, dass man da direkt sich auf 3 Jahre festlegt. Aber ich glaube, für beide Seiten ein guter Deal. Lässt sich nachvollziehen, freut mich auch, weil Pierre Gasly ist ein cooler Charakter.
Ja, kann ich auch nur mitgehen mit der ganzen News. Also wirklich einer, der auch den Cockpitplatz verdient hat. Und ja, wie angekündigt, gehen wir jetzt auch direkt rein in die sportliche Analyse und packen uns mal direkt das Team McLaren. Ja, und das war ja auch einer der Hauptstories am Wochenende, würde ich sagen. Zunächst, sag ich mal, eine große McLaren-Dominanz, die man auch so ein bisschen ja erwartet hat. Ich finde, gerade in den Trainings und Anfang vom Qualifying hatte ich auch das Gefühl, dass Norris hier der schnellere der beiden ist. Am Ende war es dann so, dass Piastri hauchzart die Pole Position bekam. Muss man natürlich sagen, und das habe ich erst später rausgefunden, durch DRS von Isaac Hadjar. Ansonsten wäre vielleicht Norris dann doch auf Platz 1 gelandet.
Also Windschatten meinst du?
Genau. Ja, genau. DRS hat ja in dem Sinne da jeder. Und ja, und dann war es natürlich soweit. Der Start mit Piastri, finde ich, hat er den Weg für Norris sehr gut und auch sehr fair zugemacht. Norris hatte in dem Sinne keine Chance, wodurch dann natürlich auch die Situation kam, dass sich Verstappen da zwischenschieben konnte. Da kommen wir, glaube ich, dann später nochmal zu. Und ich hatte im Grunde die ganze Zeit das Gefühl, Piastri fährt ein gutes Rennen und Norris eigentlich auch ein sehr gutes Rennen. Ich habe nicht gesehen, dass Norris da irgendwie was falsch gemacht hat. Es war am Ende eben sehr, sehr unglücklich durch den technischen Ausfall dann. Und ja, das war was natürlich jetzt sehr, sehr blöd gelaufen ist für Norris, dass er der ist mit diesem technischen Defekt. Dadurch ist jetzt der Punkterückstand für ihn auf 34 Punkte angewachsen. Muss natürlich sagen, wir haben auch noch ein paar Sprintwochenenden vor uns. Das geht ganz, ganz schnell. Piastri braucht auch nur mal einen Fehler machen. Aber ja, wie schätzt du das Ganze ein? Norris war ja sehr traurig, dann saß er einsam in den Dünen. Ist das für ihn jetzt ein großer Rückschlag oder vielleicht eine Art Befreiungsschlag, dass er das jetzt mit diesem größeren Rückstand, ja, ich sag mal, entspannter angehen kann, weil jetzt eher so jeder auf Piastri schielt?
Ja, also ich glaube, das ist schon ein großer Rückschlag, weil am Ende fehlen jetzt einfach ein Haufen Punkte. Der letzte technische Defekt für Norris war irgendwie vor 3 Jahren, der letzte von Piastri vor zwei Jahren. Also ich glaube, wir brauchen nicht damit rechnen, dass so einer nochmal auftritt dieses Jahr. Also kann natürlich immer passieren, aber damit sollte man nicht rechnen. Ja, ist, glaube ich, auch eine Power-Unit, die jetzt flöten geht. Also vielleicht später in der Saison noch eine Crit-Strafe dann mehr oder weniger dadurch. Hm. Ja, ist schon hart. Ist schon sehr hart, gerade in diesem engen WM-Kampf. Und hat uns auch so ein bisschen der Chance beraubt, dass es am Ende doch nochmal spannend wird. Weil ich hatte auch das Gefühl, ja, Norris war ein bisschen schneller im Rennen. So, hm. Piastri hat halt, wie gesagt, die Pole, hat sich da am Start nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Norris unglücklich wieder hinter Verstappen gelandet erstmal. Viel Zeit verloren. Aber dann hatte man ja so im Rennen die ganze Zeit das Gefühl, okay, Norris kommt so Stück für Stück langsam ran, sodass die letzten 10 Runden wahrscheinlich echt nochmal ein heißes Ding geworden wären. Und es hat sich quasi alles so darauf zugespitzt und das wurde uns dann irgendwie leider genommen, kurz vor Ende. Ja, ich hätte es gern gesehen. Ich glaube trotzdem, klar, Piastri hatte die Track-Position, überholen in Sandford ist nicht so einfach. Die besseren Karten hatte schon auf jeden Fall Piastri, dieses Rennen zu gewinnen. Mhm. Aber ich glaube, es wäre schon noch ein Fight geworden. Gerade, weil es für Norris eigentlich das ganze Wochenende gut lief. Gut, ich meine, technische Defekte gehören am Ende dazu. Ist nun mal so, muss man abhaken, weitermachen. Ihn trifft keine Schuld. Gucken, was in Monza geht. Und ja, wird jetzt ein toughes Ding in der WM, gerade weil Piastri auch wenige Fehler macht.
Das stimmt, und, ja, der ist halt wirklich schon sehr reif. Und auch wenn man immer das Gefühl hat, Norris ist da so einen Tacken stärker, in so gewissen Punkten bringt ein Piastri das auch einfach klug nach Hause.
Ja, und genau.
Deswegen, also ja, wenn er am Ende Weltmeister wird, ist es natürlich verdient. Aber trotzdem, also ich glaube immer noch, das gibt ein knappes Ding. Vielleicht auch parallel oder morgen dann im Rennen in Monza vom Aufnahmezeitpunkt her. Und deswegen, ja, wer weiß, was dann noch passiert. Und gehen wir jetzt direkt weiter, würde ich sagen, zu Red Bull, zu Max Verstappen. Platz 2, da gab es natürlich auch ein bisschen was zu feiern für die Niederländer. Und am Anfang hat er das sehr, sehr stark gemacht gegen Norris am Start, muss man sagen. Und natürlich
beinahe noch abgeflogen werde.
Ja, weil da hat er aber auch sehr stark gefangen und den fängt auch nicht jeder. Nee, gerade auf der Linie, die ja noch auch sehr schmutzig ist.
Sand war da ganz viel. Mhm. Das ist, hat er gemeint, war sehr, sehr viel Sand auf der Strecke und dann kein Grip. Krass, ja, also er hat das Auto gefangen, hat keine Position verloren. Mhm. Also ich glaube, das hätte in der Manier, hätten das wenige im Feld so hinbekommen.
Ja, also deswegen, also Max eigentlich das perfekte Rennen geliefert. Also das absolute Maximum rausgeholt. Und ja, wie so oft müssen wir auch hier wieder bei Red Bull etwas darüber sprechen, über Distanz der beiden Fahrer. Dennoch Yuki mit Platz 12 im Qualifying, sag ich, da gab's auch schon schlechtere Qualifyings von ihm. Möchte ich ihn jetzt auch gar nicht so negativ herausheben. Und am Ende hat er ja auch immerhin 2 Punkte für Red Bull geholt. Auch in einem sehr schwierigen Rennen mit 2 Safety-Car-Phasen, muss man natürlich auch sagen. Von daher, ja, auch ein bisschen von den Ausfällen profitiert Yuki natürlich. Aber dennoch, ja,
trotzdem. Also ich meine, am Ende.
Man hört da jetzt auch raus, dass Yuki wohl bleiben wird, was so Laurent Mackies verlauten lässt. Von daher.
Finde ich auch gut. Mal ein bisschen Stabilität da reinbringen in die ganze Red Bull und Junior-Team-Geschichte. Ja. Deswegen auch gutes Wochenende von Yuki, würde ich sagen, im Vergleich zu der Saison, wie sie bisher läuft.
Zumal, und da erstmal große Gratulation, der drittplatzierte Isaac Hadja auch sehr gerne im Racing Bull bleiben möchte.
Ja, der, also
für ihn, also ist wirklich das optimale Team für ihn, glaube ich. Er kann sich sehr, sehr gut entwickeln und er kann auch wirklich durch Leistungen herausstechen, die ja wirklich nicht dem Leistungsvermögen des Autos entsprechen, weil ich finde Platz 4 im Qualifying überragend. Ich glaube, der erste, vierte Platz für die Racing Bulls seit Mexiko 2023 und im Rennen dann das Podium im Racing Bull.
Ja, also du musst auch mal überlegen, ne? Platz 4 im Qualifying, was das heißt. Zwei McLarens und der nahezu unverwundbare Max Verstappen, was fahrerisches Talent angeht.
Genau.
Das sind die einzigen, also das sind halt drei Autos beziehungsweise Fahrer, die man halt wirklich unter Normalbedingungen einfach nicht schlagen kann. Er hat beide Mercedes geschlagen, beide Ferrari, seinen Teamkollegen natürlich, alle anderen Teams. Das ist schon krass, ne? Und auch im Rennen hat er es dann aus eigener Kraft gehalten, ne?
Eben. Und das ist so die Sache, allein, dass er die Position dann auch immer gehalten hat, ne? Und bis zum Ende da dran bleibt. Also, muss ich wirklich sagen, ich ziehe meinen Hut vor Hadja hier. Der hatte ja auch eine Saison mit viel Höhen. Zuletzt ging es ein bisschen, ich sag nicht bergab, aber da war Lawson dann auch wieder auf einem guten Niveau. Von daher, der sich eben, der eben wieder erstarkt ist. Aber hier wirklich, also was Hadja hier abgeliefert hat, ist mein persönlicher Hero des Wochenendes. Mhm. Er wurde auch ordentlich gefeiert und hat auch den Pokal in zwei Hälften geteilt.
Ja, das ist, haben wahrscheinlich auch viele gesehen. Ist auch, als er aufs Podium ist, ist er erst falsch abgebogen, erst in die falsche Richtung gelaufen. Hat man dann auch wieder gesehen, dass es für ihn auch was ganz Besonderes war. Mhm. Alle Fans haben ihm auch zugejubelt. Ich glaube, er hat fast so viel Applaus bekommen wie Max Verstappen, ne? Oder ja, sogar noch mehr, das war wahrscheinlich. Schon crazy. Ja, also das hat. Ja, sein Teamkollege wiederum. Gutes Qualifying.
Ja, Platz 8 kann man, muss man loben im Racing Bull. Und
Rennen ging so, ne?
Ja, er hatte ja auch diese Kollision da mit Carlos Sainz, wo Sainz sich auch mächtig beschwert hat. Und ja, ich habe die Szene auch nochmal gesehen. Ich würde da auch eher die Schuld einem Lawson geben.
Aber der da schon, Sainz hat eine Strafe bekommen, ne?
Ja, glaube ich. Und das finde ich also ein bisschen komisch bei dem Ganzen, weil, ja, ich weiß nicht, also Lawson geht schon sehr nach außen und dann, gut, hat ihm ja selber auch nicht gut getan, sein Reifen war ab, also von daher, ja, hat er sich selber da so ein bisschen in die Bredouille gebracht, mit Platz 12 dann auch keine Punkte geholt, sieht dann natürlich blöd aus, wenn dein Teamkollege gefeiert wird, aber dennoch, wir haben es die letzten Wochen ja auch dauernd gesagt, Lawson mit aufsteigender Form. Und von daher denke ich, kann er das hier jetzt auch mal verkraften, gerade weil das Team eher feiert aufgrund des dritten Platzes, was ein überragendes Podium für die Racing
Bulls. Und er hat ja immerhin die gute Qualifying-Leistung, auf die er jetzt, die er mitnehmen kann, so, ne. Ich meine, das war dann eine Aktion im Rennen, blöd gelaufen, aber an sich war die Pace ja da, hat man am Samstag gesehen. Von daher, ja, denke ich auch, Lawson ist insgesamt auch noch in einem Aufwärtstrend, auch wenn das jetzt so ein kleiner Dämpfer war.
Kommen wir zu Mercedes. George Russell auf 4, der durch die Aktion mit Leclerc war es, glaube ich, auch einen kleinen Unterbodenschaden hatte. Ja. Von daher konnte er da auch nicht mehr den Top-Speed geben. Deswegen wundert mich eigentlich, dass er sogar Vierter geworden ist. Ich weiß nicht, inwiefern er da noch vom Safety Car noch profitiert hatte am Ende, aber so gesehen ist das ja auch das Maximum, was man gerade mit dem Schaden dann hatte, noch rausholen konnte. Von daher finde ich, hat Russell dann durchaus wieder geliefert. Wenn wir jetzt Kimi Antonelli betrachten, Elfter im Qualifying, sage ich, ja, hier ist okay, möchte ich jetzt nicht so groß kritisieren, aber ja, dann eben die Aktion gegen Charles Leclerc, der quasi für das Doppelaus von Ferrari gesorgt hat. Also, da ist er schon arg optimistisch rein. Klar, das er stimmt, hatte frische Reifen, ist dann allerdings sehr nach außen gedriftet. Ich glaube, er hat das einfach unterschätzt. Ja. Weil es war eine sehr mutige Aktion, ein mutiges Überholmanöver, was man ja auch gerne sehen möchte, was auch klappen kann. Aber ja, ein Leclerc konnte ja auch nicht weiter rüber. Nee, das also ist, von daher ist das schon ein Ding, was klar auf die Kappe von Antonelli geht und nicht auch so in die Kategorie Rookie-Fehler ein bisschen übermotiviert stecken würde. Aber ja, klar, klare Strafe für ihn. Ich glaube, da brauchen wir nicht groß darüber diskutieren.
Also das wirklich, wie du schon gesagt hast, Leclerc konnte da nicht wirklich was anders machen. Antonelli rauscht ihm da voll rein. Das ist ein klares Ding. Ja, es ist so ein bisschen, ja, es sind so die Rookie-Fehler, würde ich auch sagen, aber er muss jetzt irgendwie aufpassen, dass nicht zu viel wird. In Österreich hat er Max Verstappen rausgehauen, jetzt haut er Charles Leclerc raus. Das ist dann auch so eine Sache, seine Fehler haben auch immer direkt so richtige Konsequenzen. Das sind dann auch immer so richtige Brocken, sag ich mal. Ich glaube, wir sind auch overall einig, dass er einen guten Speed hat, dass er an sich eine eigentlich ganz gute Saison hat, aber wenn du alle 6-7 Rennen halt wirklich so ein Ding machst, also muss er jetzt aufpassen, dass er vielleicht den Rest der Saison nicht nochmal so ein eindeutiges Ding kassiert, ne? Weil, wie gesagt, jetzt einmal Max Verstappen aus dem Rennen genommen mit 100% Antonelli Schuld, einmal Leclerc aus dem Rennen genommen mit 100% Antonelli Schuld. Ja, muss ein bisschen jetzt vorsichtiger werden, würde ich sagen. Aber an sich, ich glaube, der Junge weiß, was er tut an sich. Wie gesagt, er hat Speed. Passiert ab und zu, aber ja, ich bin jetzt so, dass ich sage, so in Österreich haben wir gesagt, okay, einmal kann passieren jedem. Jetzt ein paar Rennen später schon wieder. Jetzt sage ich, okay, zweimal ist doch okay, aber wenn es jetzt ein drittes Mal passiert, diese Saison, dann ist es schwierig, finde ich.
Ja, aber ich denke trotzdem, Mercedes tut gut daran, ihm das Vertrauen auszusprechen,
ja,
ihn auch Fehler machen zu lassen. Aber manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen besser, einen Gang zurückzuschalten, einen soliden 8., 9. Platz einzufahren und dann ist man zufrieden. Also er braucht ja auch Erfolgserlebnisse, einfach um das Selbstvertrauen zu gewinnen. Das kann ja auch ganz schnell in einer Negativspirale enden, das Ganze.
Genau, ja. Deswegen, also, man muss ihm da weiter zureden. Er braucht die Confidence, wie jeder Rennfahrer. Einfach weitermachen, die Speed hat er. Sich konzentrieren, aus den Fehlern lernen, dann wird das.
Ja. Jetzt kommen wir wieder, und das ist auch schon sehr häufig die letzte Zeit, zu Williams. Ja. Und wieder mal Alex Albon hier auf Platz 5, gestartet von 15, das war schon relativ enttäuschend. Er hatte ja auch da den Unfall zwischen Lawson und Sainz direkt vor der Nase gesehen, ist dann an beiden vorbeigezogen, hat auch, glaube ich, ein bisschen vom Safety Car profitiert am Ende. Aber dennoch war er ja da auch schon auf einem guten Niveau, positionstechnisch, meine ich auch schon Top 10.
Ja, er war nach dem Start oder nach der ersten Runde war er, glaube ich, auf 10.
Okay, und, dann war es doch schneller sogar, als ich dachte. Ja,
er hat wirklich in der ersten Runde schon 5 Plätze gut gemacht. Und im Interview bei F1 TV hat er gesagt, das fand ich eigentlich ganz geil, das beschreibt auch seine Person ganz gut. Er hat gemeint, ja, ich hatte einen guten Start, dann war ich P10 und dann habe ich das Auto einfach nur auf der Strecke gehalten und dann war ich plötzlich P5 im Ziel. Ja, und er hat halt auch gemeint, dass er hatte jetzt kein spannendes Rennen. Ja. Aber um ihn rum ist halt viel passiert, ne? Hamilton, Leclerc, Antonelli, Leute haben Strategien gewählt, die sich dann hinter ihn katapultiert haben. Er hat gemeint, er hat eigentlich eine Standardstrategie gefahren, ist auf der Strecke geblieben, keine großen Fehler gemacht, aber jetzt auch nicht wirklich aktiv Positionen geholt. Und er hat gemeint, ja, dann war ich halt am Ende P5. Klang leicht, aber manchmal ist es das, ne? Einfach keine Fehler machen, eine Standardstrategie fahren. Wenn alle anderen sich bekriegen oder irgendwas Verrücktes probieren, reicht das am Ende. Ja. Und ja, für Williams wichtige Punkte. Ja. Carlos Sainz, haben wir, glaube ich, schon drüber geredet, ist so ein bisschen für mich fast schon 50-50-Ding irgendwie. Also ich fand's bisschen hart auch, dass er da die Strafe bekommen hat. Williams hat da, glaube ich, auch Einspruch gegen eingelegt und hat sogar das Recht, dass das Ganze reviewed wird, bekommen, was ja auch selten ist. Oft, also Teams legen ja oft Einspruch ein und 90% der Fälle sagt die FIA dann, ja, nee, gibt keine neuen Beweise, unsere Entscheidung steht. Aber bei Williams gehen die tatsächlich jetzt in eine zweite Runde, um das nochmal zu reviewen. Ja, ich finde auch, ja, wer weiß, also vielleicht könnten sie damit Glück haben. Aber ja, also wie gesagt, auch Sainz ist an der Situation nicht unschuldig, ne? Also es ist ja beide irgendwie
trotzdem
blöd.
Trotzdem bei ihm starkes Qualifying mit Platz 9.
Ja.
Und im Rennen dann, wie gesagt, bei dem Zeitpunkt des Unfalls war er vor Albon. Also das hätte ein durchaus gutes Ergebnis für ihn sein können. Deswegen, ja, sehr unglücklich für ihn. Aber ich finde eigentlich, er hat ein relativ sonst solides Wochenende. Aber klar, wenn du in so einen Unfall verwickelt bist, bist du am Ende dann der Depp.
Ja, das ist dann so. Ja. Ja.
So, nächste Team, Platz 6. Wir sind echt noch weit vorne in den Platzierungen.
Ja,
das ist krass. Und wir haben auch die letzte Zeit oft über ihn geredet. Sehr viele 11. Plätze in Folge, haben ihn in der quasi Zwischenanalyse auch besser betrachtet, als die WM-Wertung ausgegeben hat. Aber hier Olli Berman, Platz 6, wichtige Punkte für Haas und wie ich finde, auch absolut verdient für ihn, einfach aufgrund seiner doch gar nicht so schlechten Saison immer sehr, sehr konstante Ergebnisse abgeliefert. Und ist schön, dass er jetzt einfach mal erntet, auch wenn es ein kurioses Rennen war, durch Ausfälle auch profitiert. Aber trotzdem, ja,
Punkte sind Punkte.
Platz 6 musst du dann auch erstmal erreichen. Da gibt's viele andere hinter ihm, die nicht so weit gekommen sind. Also von daher, und auch Esteban Ocon mit einem Punkt für Haas, darf man auch nicht unterschätzen. Gerade bei Quali Platz 18, 19 der beiden, denke ich, ist das wirklich für Haas das absolute Traumergebnis.
Ja, also ich glaube echt, ne? Also gute Punkte für Haas, wichtig, hätte man sich nach dem Samstag nicht gedacht. Olli Bärmann wirklich alles richtig gemacht. Auch einfach das Ding auf der Strecke gehalten, keine Fehler gemacht. Ich glaube, es ist jetzt nach diesen 11 Plätzen wurde es jetzt auch Zeit, dass er mal einen ganzen Schwung Punkte mitnimmt, hat er sich verdient. Freut mich auch. Auch ein erstes Mal Ocon, der eine Punkt auf dem 10. Platz ist gut. Ist auf jeden Fall eine gute Ausbeute dafür, dass es erst so schlecht lief. Und ich denke mal, es ist ein Wochenende, mit dem Haas dann doch insgesamt zufrieden sein kann.
Ja, und jetzt würde man sagen, Team Nummer 7 ist Aston Martin. Würde man eigentlich von dem enttäuschenden Wochenende reden. Aber hier mit Platz 7 und 8 und da sogar Lance Stroll auf der 7 vor Fernando auf der 8, da hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Also Fernando schon, aber Lance hat sich da so reingemogelt. Und da gehen wir ganz kurz zurück in Q1, direkt vor unserer Nase.
Ja, stimmt.
Mit dem Unfall, wo er sich noch irgendwie aus dem Kiesbett rausrettet. Da hat er auch sogar Glück gehabt, finde ich. Und man hat auch lange spekuliert, ob man ihn nicht noch irgendwie rausschicken kann. Aber gut, Unterboden wird auch gut beschädigt worden sein, gehe ich mal von aus, bei der Aktion. Also
das unterschätzt man immer, ne? Wie viel so ein Kiesbett dann doch zerstört, einfach wenn man durchfährt.
Also glaube ich nicht, dass da auch dann irgendwie eine gute Runde entstanden wäre. Das hat er sich natürlich wie selber verbaselt, muss man ganz klar so sagen. Ist da eben links neben die Strecke gekommen, hat ihn gut rausgehauen. So ein typischer Lance, haben wir alle gesagt in dem Moment. Ne? Und haben auch gefühlt das Wochenende für ihn abgeschenkt. Ja, und dann wird der Siebter.
Ja, also wirklich, ne? Wir haben auch im Rennen am Anfang, wo er da, ich glaube, relativ früh auf die harten Reifen ist, haben wir auch schon so gesagt, ja gut, da probiert man jetzt halt wieder irgendwas, ne? Im Normalfall sollte das dann nicht klappen, ne? Aber man muss ja von hinten irgendwas probieren, das sagen wir ja auch immer wieder. Und ich meine, am Ende, er hat die Reifen am Leben gehalten, es hat sich ausgezahlt. Also es ist wirklich, nach der Startplatzierung ist es Auch da konnte man auf gar nicht so viel mehr hoffen, sage ich mal, blöd gesagt jetzt. Also ist das ja der Platz 7 schon extrem stark einfach.
Ja, und das muss man ihm halt lassen. Er hat es gut gemanagt mit den Reifen. Am Ende war die Strategie dann die richtige. Und also von daher irgendwie dann doch verdienter 7. Platz, auch wenn es ihm keiner zugetraut hat. Von daher kann man ihm da nur gratulieren. Ich gehe mal gerade durch im Klassement und ja, jetzt kommt der erste Platz außerhalb der Punkte und schon das 8. Team mit Alpine, eben schon geredet, Pierre Gasly mit der Verlängerung, ich glaube, das ist das Beste, was man in der Woche über Alpine sagen kann. Colapinto, glaube ich, mit Platz 11 sein bestes Rennergebnis.
Darf man
jetzt auch nicht unter den Tisch kehren, hat ja auch viel Kritik geerntet. Aber sonst Colapinto 16. im Qualifying, Pierre Gasly, muss ich gerade mal schauen, auf Platz 14. Und im Rennen dann, ich überlege gerade, was war denn bei Gasly los, dass der da hinten steht?
Ich bin auch am Überlegen, ob Gasly da auch irgendeine Situation mit jemandem hatte. Ich glaube, hatte der nicht auch wegen irgendwas Schaden? Ich bin mir jetzt auch nicht so sicher.
Ich bin mir auch nicht sicher, aber
da machen sich die Heineken jetzt bemerkbar.
Ja, ist alles so ein bisschen verschwommen an der Erinnerung. Ich sag mal so, ist unglücklich bei den Ausfällen, wenn dann Haas in Punkten landet, Aston mit beiden Teams, ist es blöd für Alpine. Unter ferner Liefen, würde ich sagen. Und schauen wir mal, ob es vielleicht in Monza mehr zu berichten gibt. Na.
Alpine wird halt jetzt so langsam ein bisschen abgehängt, ne, als das letzte Team im Klassement, weil Alpine steht jetzt auf Platz 10 mit, also was heißt jetzt, standen sie auch vorher schon, aber haben 20 Punkte und das 9-platzierte Team Haas, die ja gut gescored haben, haben jetzt 44 Punkte, mehr als doppelt so viel. Also ich glaube, bei Alpine kann man jetzt langsam Haken hinter die Saison machen, weil
zumal man ja auch nur einen guten Fahrer hat, so wie
sich das
herauskristallisiert.
Ich glaube, das ist der 10. Platz scheint da doch schon sehr gewiss leider zu sein in dem Team. Aber gut, man weiß nie, ne? Überraschungspodium ist ja jetzt bei Alpine auch gar nicht so lange her in Brasilien, dass da doch mal irgendwie was rausspringt vielleicht, aber ja, da kann man sich natürlich nicht drauf verlassen oder darauf bauen.
Ja, kommen wir noch zu einem Team. Team Nummer 9, Kick Sauber, letzten Wochen viel drüber geredet, viel Lob geerntet, trotzdem auch immer angesprochen, die Qualifying-Schwäche von Nico Hülkenberg, die hier wieder zum Tragen kam. Er hatte einen sehr späten Versuch in Q1, das hat mich dann doch eher verwundert, was er da gemacht hat. Hat er wahrscheinlich wirklich einen kleinen Fehler eingebaut, weil die Bedingungen waren schon gut für die Runde für ihn, deswegen sehr enttäuschend, dass er da auf Platz 17 landet. Oder er wurde aufgehalten, ich weiß es wirklich nicht, war auf jeden Fall sehr, sehr enttäuschend, das Ganze, ja, und im Rennen dann auf Platz 14 Nico, auf Platz 15 Bortoleto,
ja
schlechter ist halt, als erwartet, das Ergebnis,
ja,
aber
ja,
trotzdem
gerade, wenn man
ist denkt, es sauber, also die waren ja so überperformt zuletzt, also von daher.
Ja, aber es ist schon, also,
ich weiß nicht,
also
ja.
Ja, weil wenn man jetzt mal überlegt, wer war denn am Ende hinter ihnen? Drei Leute, die ausgeschieden sind. Mhm. Antonelli, der den Clash mit Leclerc hatte, ja, und Pierre Gasly.
Auch. Und Gasly.
Ja. Ja, das, also, die waren de facto halt quasi ganz hinten. Ne? Mhm. Also, das ist dann, ja, schon ein sehr enttäuschendes Wochenende tatsächlich. Ja. Aber gut, ich meine, passiert. Ist halt einfach so, ne, Sandford ist auch viel Downforce, Monza ist jetzt genau das Gegenteil, wer weiß, mal gucken, was in Monza passiert,
ja.
Ne.
Ja, Monza, gute Überleitung, weil ein Team haben wir ja noch.
Ja. Ich würde es als Super-GAU bezeichnen.
Die Scuderia Ferrari und
ja.
Ich muss dazu sagen, also erstmal in den Trainings sehr schlechter Eindruck und dann hat man sich doch, wie ich finde, ja, so auf Platz 6 und 7 im Qualifying gemogelt, ein paar Fortschritte gemacht, wo ich dachte, naja, gut, solide Punkte sind hier drin. Und dann muss man auch betrachten, vor dem Hamilton-Crash, wo wir gleich noch zu kommen, hat Hamilton den Undercut gegen Hadjar gecallt am Boxenfunk. Und das heißt ja, dass durchaus von der Track-Position her da einiges drin war. War auch dieselbe Runde, meine ich sogar, wo dann Hamilton diesen, ja, wirklich amateurhaften Fehler macht und die Karre da zerlegt. Schlimmer hätte es ja für ihn wirklich nicht laufen können. War da auf einer guten Position, aber macht dann so einen Fehler. Also das passt irgendwie aktuell in das Bild, was ein Lewis Hamilton da abgibt, alles sehr, sehr unglücklich, und da passieren dem dann auch Dinger, ja, das ist wirklich eine absolute Formkrise aktuell bei ihm.
Ja, also ich glaube, jetzt muss man es wirklich sagen, er hatte, es ist wirklich, ich glaube, ihm fehlt einfach so die Confidence gerade, ne, und das merkt man dann, dass sich halt wirklich so Fehler einschleichen. Ich meine, er ist dann mit dem Rad irgendwie so ein bisschen auf dieser Aramco-Werbung, die wohl ein bisschen rutschiger war, weil es ja auch ein bisschen nass war. Aber also es passiert ja keinem anderen Fahrer. Also die fahren da ja alle lang, ne? So, und als Hamilton, als einer der erfahrensten, ich glaube nur Fernando Alonso hat mehr Rennen als er jetzt, das darf nicht passieren als siebenmaliger Weltmeister, ne? Das ist ein Fehler, den darfst du nicht machen. Das ist einfach so, ne? Und ja, kann er am Ende nur sich selbst die Schuld geben. Fahrfehler, dann auch direkt mit dem schlimmsten Ausgang überhaupt, ne? DNF, bist raus aus dem Rennen. Dann kommt noch dazu, er hat ja auch eine Strafe bekommen an dem Wochenende.
Ja.
Die er jetzt mit nach Monza nimmt. Das ist ja, also das Wochenende hätte ja für Ferrari nicht nur, dass sie an dem Wochenende mit beiden Autos ausscheiden, sondern das einzige Auto, das auch für das Heimrennen schon eine Gridstrafe mitnimmt. Und das ist auch ein Fehler, der war absolut vermeidbar, weil, also das hatten wir so während dem Wochenende gar nicht so richtig mitbekommen, ne? Ich habe mir das dann nochmal angeguckt, und auch Julian Palmer, der Experte bei F1 TV und auch ehemalige Fahrer, hat dazu was gesagt. Das war auch ein Ding, das war absolut vermeidbar und absolut Hamiltons Fehler, weil in Sandford, dadurch, dass man ja aus der Steilkurve, aus der letzten ganz schnell rauskommt und die Boxeneinfahrt ja auch mit sehr hohem Tempo ist und da ja auch hat man ja auch gesehen, auch Missverständnisse passieren können bei diesen Boxeneinfahrten da, gab es vom Renndirektor quasi die Regel, dass bei den Reconnaissance Labs, also die, keine Ahnung, Installation Labs, Reconnaissance Labs, wie man die nennt, vor dem Rennen, da die Autos fahren ja nicht einfach aus der Box und fahren ins Grid, sondern die durch die Box nochmal, sind vielleicht nochmal, stellen nochmal kurz hin, fahren noch eine Runde und so. Die fahren ja manchmal mehrere Runden so, ja, um das Auto einzustellen. Und da war die Devise in Sandford, weil das halt sehr gefährlich ist, wenn du aus dieser Steilkurve kommst und Leute, Menschen halt schon auf Start und Ziel stehen und an Autos arbeiten. Mhm. Wenn du diese Runden machst und in die Box fährst, da sind doppelte Yellows, doppelte gelbe Flaggen, also du musst das Tempo stark reduzieren, damit da kein echt schlimmes Unglück passieren kann, weil gerade bei einer Steilkurve kannst du immer mal rausfliegen und überleg mal, du krachst mit, keine Ahnung, dann am Ende noch 200, 250 km/h in Menschen rein, die ja, da stehen. Klar. Und das so, das geht nicht. Das heißt, da hieß es, wir machen da eine Double Yellow dauerhaft in der letzten Kurve. Jeder Fahrer wusste das, jeder hat die Information, du musst da bremsen. Und Hamilton hat das einfach nicht gemacht. Ja, in der Wiederholung, also der kommt da mit einem Tempo um die Kurve, wo ich denke, alter Schwede, ich meine, klar, du denkst dann, ja, komm, ich mach das hier schon nahezu 20 Jahre, ich weiß, was ich tue, ich flieg da jetzt nicht so raus. Und er fährt ja auch nicht mit 110% da, sondern mit 90%.
Ja. Aber jeder andere hat es so ja auch hinbekommen, ne?
Genau, ja. Sache, ja. Ja, und es wurde extra angesprochen. Und dann auch so dieses, hier geht's halt echt um Sicherheitsbedenken, weil wenn da was passiert, dann ist das absolut Schlimmste, was passieren kann. Dann sieht man da wahrscheinlich Tote und sich dann einfach nicht dran zu halten. Und man hat in der Wiederholung echt gesehen, der kam da schon sehr schnell. Ja. Und da sage ich, das geht halt nicht und das ist ein Fehler, den hat er auch nur sich selbst zuzuschreiben. Das ist dann wieder, ja, war vielleicht mit anderen Sachen beschäftigt im Kopf, hat nicht mehr dran gedacht. Ich weiß es nicht. Hatte man bei Hamilton, hat man ja sowas auch schon immer mal gehabt, ne? Dass vor dem Rennen, Sochi hat ja auch mal vor dem Rennen eine Strafe bekommen, weil er nicht drüber nachgedacht hat, wo er den Start machen darf. Und lauter solche Sachen, dass er manchmal so nicht diese Details so, es ist so jedes Detail perfekt vorbereitet sein auf alles, sondern sagt dem Motto, ich mach das schon lange, ich bin arschgut.
Oder in Ungarn als einziger die falsche Strategie.
Genau, richtig, genau, das ist dann, ja, also es sind so Sachen, die dürfen ihm nicht passieren.
Wir wollen ihm jetzt auch nicht auf ihn drauf hämmern, quasi. Ja. Aber ich würde ihm in Monza einen riesen Erfolg wünschen.
Ja.
Einfach um so ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken,
ja, das
um
wird die ihm Tifosi so gut
zu erleben, wie sie ihm zujubeln.
Ja.
Ich würde es ihm wirklich gönnen, dass er sich aus dieser Spirale einfach herausbefördert. Aber klar, mit der Gridstrafe in Monza hat er sich natürlich selber ein Ei gelegt. Ne? Das ist ganz cool. Und ja, kommen wir aber noch zum anderen Ferrari-Fahrer, Charles Leclerc. Ja, beziehungsweise, wir haben es ja eben schon mal angedeutet, da sah es ja eigentlich auch ganz gut nach Punkten aus, aber ja, dank Kimi Antonelli, der Italiener haut die Italiener raus.
Hoffentlich passiert das in Monza nicht. Dann, dann gibt es da Mord und Totschlag.
Ja, deswegen, ich kann jetzt hier Charles keinen Vorwurf machen. Also, ja, das geht, wie gesagt, auf Antonellis Kappe und deswegen. Aber ist natürlich doppelt aus für Ferrari. Also, das ist ja wirklich
Aber immerhin hat er für gutes Meme-Potenzial gesorgt, als er dann ewig noch in den Dünen saß und dann auch am Handy war. Wobei ich mich da gefragt habe, er war ja dann die ganze Zeit am Handy. Wo hat er das her? Hat er das im Auto gehabt?
Ach so, stimmt, ne?
Der war ja nicht wieder in der Box. Der hat sich ja die Tüte gesagt. Hat ihm das jemand gebracht?
Das ist er schon da ein bisschen geblieben? Merkwürdig, ja.
Ne, ja. Ist er da sitzen geblieben und jemand hat ihm sein Handy gebracht? Wo war das nicht
sein? Vielleicht haben die das ja alle dabei und das
ja, also, nee, das kann nicht sein eigentlich, ne? Aber das ist mir so aufgefallen, so wo hat er dieses Handy? Ja gut, am Ende war das nicht sein Handy, sondern jemand hat es ihm geliehen, er hat irgendwo angerufen, was weiß ich. Aber er saß dann da in den Dünen, das ist fand ich irgendwie coole Bilder dann doch, die er da produziert hat. War natürlich so ein bisschen, passt in die Meme-Kultur rund um Ferrari und auch gerade Charles Leclerc hat es perfekt reingepasst. Dass Lando dann ein paar Runden später auch noch sich in die Dünen gesetzt hat an einer anderen Stelle, war dann natürlich noch die Kirsche auf der Sahne, auf dem Eisberg. Für Ferrari ein geschenktes Wochenende. Kann man wirklich nur hoffen, dass Monza besser läuft.
Ja. Ja, sind wir durch mit der sportlichen Analyse mit Ferrari als letzten erwähnten Team und gehen direkt weiter in unsere Awards. Und ich kündige schon mal an, ich habe einen Sonder-Award auf jeden Fall am Start. Und gehen wir erstmal rein in den Platin-Award, den ich auch, wo ich mir schon sicher bin, wem ich den geben werde. Und
ich auch.
Ich sag's direkt, Isaac Hadja. Ja,
schließe ich mich an.
Weil ja, ich muss, finde, muss. Also Podium, also sensationelles Qualifying dazu, zerteilter Pokal, also besser hätte es nicht laufen können. Ja. Und von daher.
Er hat einen neuen bekommen jetzt. Ich hab's, hab's eben noch gesehen.
Ja, das ist cool.
Er hat einen neuen bekommen und die Veranstalter haben auch
seinen
irgendwie
Blick, ne, als er den zerteilt, ist großartig. Also
ja, also da konnte man sich nur mit freuen. Ja, die Veranstalter haben auch gesagt, der neue Pokal hat unten, wo man ihn abstellt, so ein bisschen Gummi, weil der ist ja kaputt gegangen, weil er ihn so auf den Boden gestellt hat und das nicht gedämpft, gefedert, was auch immer war. und der neue Pokal wurde sogar noch ein bisschen dahingehend verbessert, dass es nicht nochmal passiert. Ja, aber Isaac Hadja hat auch schon gesagt, er, also den kaputten hat auch er behalten, beziehungsweise hat er an sein Team weitergegeben. Er hat aber auch gesagt, er will den kaputten haben. So den kompletten kann dann das Team irgendwo ausstellen. Er will den kaputten, weil der kaputte gehört zu seiner Experience. Er will diesen Pokal haben. Und er sagt auch viel über ihn aus, glaube ich. Ne, das ist einfach, er ist einfach cool drauf und er hat einen Pokal kaputt gemacht. Das ist lustig und dann will er auch diesen Pokal haben und nicht dann den neuen. Ja, also wirklich. Und ja, also wirklich gute Saison von ihm, nach der Sommerpause, also wirklich, ich glaube, der hatte eine gute Sommerpause, hat sich schön erholt und kommt mit einer perfekten Leistung zurück.
Ja, ja, die Fluppe des Rennwochenendes, wir können es ja auch den fehlenden Stroop-Waffles geben, natürlich.
Ja, stimmt.
Zu sagen, aber wir haben ja welche bekommen außerhalb der Strecke. Ich meine, für Ferrari war es ein Desaster. Ich möchte allerdings eher, ehrlich gesagt, Charles Leclerc da so ein bisschen rausnehmen. Für mich fast schon wieder ein bisschen schlecht, wenn ich die Fluppe mal wieder einem Lewis Hamilton gebe. Aber ich finde, es war der krasseste Fehler mit dem schlechtesten Ausgang. Einfach. Und
ja,
auch aufgrund seiner Erfahrung. Ja, die Fluppe geht für mich an Lewis.
Ja, also muss ich mich auch schweren Herzens anschließen. Antonelli natürlich auch einen dicken Bock geschossen auch an dem Wochenende.
Überlegt, ja.
Aber da Lewis auch im Rennen auch einen Fehler hatte, wenn es nur der gewesen wäre, hätte ich vielleicht auch gesagt, dann eher Antonelli. Aber auch mit der Double Yellow, auch so ein absolut vermeidbarer Fehler gewesen. Und beide, die er komplett auf seine Kappe nehmen muss. Und ja, und dann halt auch noch, dass es jetzt genau in Monza diese Gridstrafe gibt, ne? Bei jedem anderen Wochenende hätte ich noch gesagt, komm, okay, weißt du, aber in Monza genau, ist alles blöd gelaufen. Wir hoffen natürlich trotzdem, dass es für die Ferrari in Monza klappt irgendwie. Ja, also das ist, ja, vielleicht, wenn er eh eine Gridstrafe hat, kann er Charles Leclerc im Qualifying Windschatten geben.
Ja.
Klingt jetzt gemein so, aber es hat vielleicht am Ende kann es vielleicht ein Vorteil sein. Dazu müssten natürlich beide in Q3 kommen. Ist ja auch nicht gegeben.
Wäre tatsächlich eine angebrachte Taktik, ja.
Ja, ja, natürlich wäre es. Also, ja. Weil im Rennen mit 5 Plätzen, selbst wenn er auf die Pole fahren würde, müsste er dann 5 Plätze nach hinten. Da wird der taktisch im Rennen nicht viel zum Sieg beitragen können, außer es passiert was Verrücktes. Ja, das aber das kann man dann eh nicht planen. Deswegen, ist es vielleicht sogar gar nicht schlecht, weil McLaren wird sich nicht gegenseitig Windschatten geben wollen. Yuki wird vielleicht nicht unbedingt in Q3 sein. Bei den Mercedes ist auch nicht gegeben, dass Antonelli in Q3 ist. Also vielleicht sogar kann, wie es im Englischen sagt man, Blessing in Disguise. Also dass es dann am Ende vielleicht gut für Ferrari sein kann, diese Strafe. Aber werden wir alles später heute Nachmittag noch sehen im Qualifying.
Ja, Fluppe sind wir durch und ja, den Sonderwort habe ich natürlich für die Stimmung, für das gesamte Live-Erlebnis in Zandvoort, weil ja grandios das Ganze. Im ersten Kapitel haben wir ja drüber gesprochen, wie so alles war und deswegen, also ziehe ich meinen Hut vor der ganzen Orga auch.
Ja,
an dem Wochenende
also
und
lassen
wir die Joppi-Sauce und die Stroop-Waffeln mal außen vor. War es einfach nur sensationell, so dass wir dann zusehen, dass wir da nächstes Jahr auch wieder vor Ort sind, wenn wir Tickets bekommen.
Wenn wir nächstes Jahr vor Ort sind und wieder unsere Shirts anhaben vom Podcast, wenn uns irgendjemand sieht, steckt uns Troop Waffles zu. Steckt uns
Troop Waffles zu. Oh ja, dann hat's gewonnen, ja.
Falls irgendjemand auch live an der Strecke ist.
Dafür gibt's eine Runde Bier zurück.
Ja, genau. Also wir kaufen jedes Troop Waffle mit einem Heineken zurück ab oder mit einem anderen Getränk oder so. ich würde mich auch für den Sonderaward würde ich mich tatsächlich, wir waren uns noch nie so einig, glaube ich, würde ich mich auch gerne anschließen, absolut, dass der von uns nur beiden Doppel kommt.
Awards, geil.
Ja, weil bei dem Sonderaward muss ich mich auch anschließen, das war viel zu geil da. Können wir nur jedem ans Herzen legen, wir haben ausführlich drüber geredet. Hat absolut einen Sonderaward verdient, als aller mindestens in unserem Podcast.
So sieht's aus. Und ich würde sagen, das sind doch sehr, sehr schöne Schlussworte. Wir wünschen parallel viel Spaß beim Rennwochenende in Monza. Ja. Schöne Sessions und in dem Sinne, ja, schon bis bald. Euer Manu.
Und euer Marc.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.